Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wie konstruieren oder dekonstruieren wir uns eigentlich die Welt? Ja, das hat auch mit Achtsamkeit zu tun und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sprechen über Konstruktivismus, Mai Höeng, ne? Und das war ein bisschen aufwendig in der Vorbereitung.
Ja, es ist oft so, wenn man ja so Texte liest, dass die irgendwie so unnötigerweise kompliziert geschrieben sind. Und deshalb ist es heute unsere Challenge, das alles alltagstauglich zu machen und verständlich zu machen.
Denn Konstruktivismus hat tatsächlich ja sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Also wie nehmen wir die Welt wahr? Und das wiederum auch kann man achtsam und bewusst wahrnehmen, wie wir die Welt wahrnehmen und eben auch damit konstruieren. Der Stefan, der hat uns geschrieben, vielen Dank an dieser Stelle, achtsam@deutschlandfunknova.de, und er hat gesagt, mach doch mal was zu Konstruktivismus. Ja, Stefan, das ist schon eine Weile her. Aber wir sagen ja auch ganz oft, wir haben eine wahnsinnig lange Liste, wir haben wahnsinnig viele Themen, und das ist so lustig, weil am Anfang dachten viele Leute, hä, was soll man denn so viel über Achtsamkeit quatschen? Und jetzt quatschen wir seit fast 4 Jahren über Achtsamkeit und uns gehen noch lange nicht die Themen aus. Ganz kurz nochmal, solltet ihr tatsächlich zum allerersten Mal dabei sein, am Ende dieser Folge oder jeder Folge gibt es immer eine Übung. Kannst du schon mal ganz kurz sagen, mal hören, worum es heute geht?
Ich kann gerne anteasen. Da gucken wir uns eine Situation an, wo wir versuchen, dann die Perspektive zu wechseln, weil darum geht es ja auch. Wie nehmen wir Dinge wahr und wie können wir verschiedene Perspektiven einnehmen, um zu sehen, dass unsere Wahrnehmung vielleicht gar nicht so sehr gestimmt hat.
Sehr interessant. Und Mai Höeng ist Therapeutin, sie ist Psychologin, sie ist Doktor und Autorin. Und ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Autorin. Und wir beschäftigen uns beide schon seit vielen, vielen Jahren mit all diesen Themen und haben eine riesengroße Freude dabei. Also, dann los geht's. Fangen wir mal erstmal an, ne? Konstruktivismus, super kompliziertes Wort. Und wenn man sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt hat, dann hast du ja immer eine Definition für den Anfang für uns.
Genau, es gibt natürlich sehr viele Strömungen oder so, aber ich finde, was wichtig ist, ist nämlich der Kerngedanke des Konstruktivismus, dass es keine unabhängige Wahrheit so in dem Sinne gibt, die wir entdecken können oder so, sondern vielmehr, dass jede Sichtweise auf die Welt sehr individuell und subjektiv von uns konstruiert wird. Also das heißt, jede Sichtweise ist subjektiv und wir Menschen, wir sind aktiv dabei, die Welt zu konstruieren. Das finde ich, ist der Kerngedanke. Dann gibt es 1000 Schulen noch irgendwie dazu. Und Strömungen, die sich dann auf, es gibt zum Beispiel den neurobiologischen Konstruktivismus, der guckt sehr aufs Gehirn zum Beispiel, habe ich ganz viele Sachen irgendwie gesehen, was es alles gibt, aber das ist so die Kernidee.
Und es ist ja aber auch im Buddhismus so ein bisschen auch ein Thema, ne, oder? Dass wir die Welt quasi konstruieren mit dem, was wir in uns haben.
Ja, also auch wie wir uns selbst so was für ein Konstrukt wir über unser eigenes Selbst haben, ne? Also, dass wir denken, es gäbe ein festes Selbst, so andere sagen auch Ego oder so, aber letzten Endes bestehen wir aus immer vergänglichen Gefühlen, Gedanken oder so, und da ist nicht sehr viel, und deshalb ist ein Hauptteaching diese Emptiness, dass da eigentlich gar nichts irgendwie ist, ja. Das hört sich alles so sehr vielleicht abstrakt an, aber wenn wir uns hinsetzen in die Meditation, und zum Beispiel, wir hatten eine Folge über Interbeing, Intersein, sehen, wie abhängig wir voneinander sind, dass es gar nicht so was Getrenntes gibt, sondern dass wir immer in Interaktion, in wechselseitiger Wirkung sind, sehen wir, dass so was Leeres, Abgetrenntes gibt es gar nicht.
Und diese Idee, dass wir ja uns selber und auch die Realität um uns herum konstruieren, also selber machen, indem ja wir so sind, wie wir sind, kann ja auch recht gefährlich und destruktiv sein, wenn wir uns nämlich schreckliche Sachen über uns erzählen, ne?
Unbedingt. Also wie oft rennen Menschen rum, ich sehe das auch in der Arbeit mit meinen PatientInnen, mit Geschichten, mit Narrativen, Erzählungen, mit denen wir dann total identifiziert, fusioniert sind und sie gar nicht hinterfragen. Und das ist dann wirklich eine Brille, mit der wir durchs Leben gehen, und dann kommen dann so Dinge zusammen wie Self-Fulfilling Prophecy, wir erwarten etwas, es wird ganz schrecklich ausgehen, und dann trauen wir uns nicht, andere Wege zu gehen, und dann passiert genau das, was wir erwarten. Und das bestätigt wieder das, was wir uns erzählen. Und so kann man ein ganzes Leben verbringen damit, dass man diese Geschichte irgendwie so erfüllt. Eine sehr negative Geschichte.
Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da achtsam hinzugucken, welche Geschichten erzähle ich mir in meinem Kopf? Welche Geschichten erzähle ich mir über mich selber? Ne? Also zum Beispiel, ich tollpatsch, ich Idiot, ich vergesse immer alles. Sowas passiert ja auch nur mir. Das ist wirklich eine Geschichte, die so häufig in den Köpfen von Menschen drin ist. Und Fakt ist, es stimmt einfach nicht. Also wenn wir einfach gucken, wie viele Menschen ihren Schlüssel in ihrer Wohnung vergessen oder ihre Tasche mal irgendwo liegen lassen oder ihr Handy aus der Hand auf den Boden fallen lassen oder. Diese Geschichte, das passiert ja wieder nur mir, ist absoluter Quatsch. Da bin ich auch immer ganz emotional, wenn jemand sowas sagt, weil ich immer sage, nein, weißt du, wie viel Schlüssel ich schon irgendwo vergessen habe oder wie viel Essen ich schon habe anbrennen lassen oder. Das finde ich ist ganz, ganz interessant, weil wir eben damit dann konstruieren, dass wir nur Mist bauen, ne?
Genau, wir haben dann diese Identität, an der wir so festkleben. Und da lohnt es sich sehr, das zu hinterfragen. Aber ich finde auch in der Interaktion miteinander, also wenn Menschen so ganz festgefahrene Meinungen haben, denken, das ist die Wahrheit, es gibt nichts anderes, ja. Also diese Folge ist wirklich eine Einladung, dass wir einen Schritt zurücktreten und einfach uns die Frage stellen, stimmt das denn wirklich? Gibt es nicht mehrere Sichtweisen darauf? Weil natürlich gibt es immer mehrere Sichtweisen, ne? Aber wir vergessen das manchmal. Und das hilft uns im Alltag tatsächlich gelassener zu sein, auch toleranter, finde ich, also nicht so rechthaberisch. Und dass wir einfach sehen, im schlimmsten Fall glauben ja Menschen, es gibt Wahrheiten, für die es sogar lohnt, andere zu töten oder so. Und das fängt sehr mit unseren Gedanken an, wie wir denken, dass eine bestimmte Wahrheit das Einzige ist und dafür, dass wir dann kämpfen müssen. Ganz schrecklich.
Und wir können uns ja auch wirklich also Traumata hinzufügen, indem wir eine Situation konstruiert haben. Also der Klassiker, wo ich auch immer mal wieder mit Therapeuten drüber gesprochen habe, in Interviews oder wo ich Bücher drüber gelesen habe, ist ja auch, dass man sagt, mein Vater hat unsere Familie verlassen, weil ich nicht gut genug war als Mensch. Ne? Das ist ja zum Beispiel völlig konstruiert. Das hat damals Sinn ergeben als Kind, weil ich das dachte. Aber wir schleppen womöglich das Jahrzehnte später immer noch mit uns rum und sagen, ich bin nicht gut genug. Und das wiederholen wir und konstruieren und damit vergiften wir ja unsere anderen Beziehungen dann auch.
Ja, total. Also da entstehen dann irgendwelche Muster und Schemata, sagen wir auch, Verhalten und Fühlen und wir handeln dementsprechend. Und das ist ganz wichtig, das dann zum Beispiel in einer Therapie, wenn man sich Unterstützung sucht, aufzuarbeiten, zu hinterfragen, weil, wie du es schon sagtest, damals hat das vielleicht Sinn gemacht, so zu denken. Kinder denken ja oft, dass sie Schuld an etwas haben, aber es gibt ja so, so viele Faktoren und das nochmal zu beleuchten, kann sehr erhellend und hilfreich sein.
Ja, also deswegen Achtsamkeit hilft uns und Konstruktivismus vielleicht auch. Was sind denn die Gemeinsamkeiten zwischen Konstruktivismus und Achtsamkeit?
Also ich würde sagen, im Konstruktivismus, da betont man ja auch, dass die Wirklichkeit eine sehr individuelle Wahrnehmung oder auch Interpretation ist. In der Achtsamkeit, da üben wir in der Praxis ja auch immer wieder unsere Wahrnehmung auf den gegenwärtigen Moment auszurichten, ohne dann zu bewerten oder zu verurteilen. Also wir sehen ja auch, wie subjektiv das ist. Also heute mag ich mich so fühlen, am nächsten Tag vielleicht anders. Da würde ich eine Gemeinsamkeit sehen. Und dann auch noch, dass beide so fördern, dass wir eher in die Selbstreflexion gehen oder ein Bewusstsein dafür bekommen, wie dieser Prozess des Konstruierens aussieht. Ne? Also im Konstruktivismus würde man davon ausgehen, dass über unsere Sinnesorgane oder wo wir eingebettet, wie wir aufgewachsen sind, dass all das eine Auswirkung hat auf unser Bild, wie wir etwas erklären. Und in der Achtsamkeit, da haben wir ja ständig die Einladung, bei jeder Übung, auch bei einer Gehmeditation, können wir sehen, okay, wie fühle ich mich gerade, was denke ich gerade, und das hilft uns also auch, diese Metakognition dann zu gewinnen. Wir denken dann über das Denken oder wir gucken uns unsere Emotionen an mit einem Schritt und sind nicht so super identifiziert damit. Und dann, was ich auch sehr schön finde, ist, dass wenn wir im Konstruktivismus davon ausgehen, dass eine Wahrheit von uns selbst konstruiert wird, aktiv, dann können wir das ja auch verändern. Also wir sind nicht hilflos dem ausgeliefert. Das ist nicht ein Label, mit dem wir unser ganzes Leben lang leben müssen, sondern wir können es verändern. Und ähnlich ist es auch mit der Achtsamkeit. Wenn wir nicht in dieser Reizreaktionsfalle gefangen sind, also irgendwas passiert und wir handeln dann automatisch, dann können wir das natürlich ändern, wenn wir eine kleine magische Pause dazwischen haben. Und ja, was ich auch besonders finde am Konstruktivismus, ist noch, dass da sehr stark betont betont wird, dass natürlich der soziale und auch kulturelle Kontext einen ganz starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung hat. In der Achtsamkeitspraxis, wenn wir sie so isoliert betrachten, würde ich sagen, ist das nicht explizit gesagt, aber wenn wir gerade auch im Buddhismus gucken, wo natürlich auch Ethik eine große Rolle spielt, ist es natürlich auch ständig wieder eine Erinnerung daran, dass wir in der Gruppe sind, als soziale Wesen leben und auch denken und fühlen.
Ich finde das so toll und bereichernd und eben genau wie du sagst, es gibt uns auch eine wahnsinnige Freiheit, sich mit dem Konstruktivismus und der Achtsamkeit gemeinsam auseinanderzusetzen, weil genau wie du sagst, wir eben wählen können und wissen, dass wir wählen können. Denn bevor ich mich mit all dem beschäftigt habe, habe ich darüber noch nie nachgedacht, ne? Weil man ist ja sehr in dieser deterministischen Welt, also es ist ja alles so, wie es ist. Oder in Beziehungsstreits oder so, dann hört man der Frau zu, dann sagt die eine Geschichte und der anderen Frau und sagt die eine andere Geschichte und dem Mann und dem anderen Mann oder wer auch immer, mit wem zusammen ist, ganz egal. Aber die haben dann immer völlig unterschiedliche Geschichten natürlich und je mehr man das fühlt, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Und dann fallen ja so Sätze wie, warum versteht er denn nicht die Wahrheit so? Oder warum versteht sie denn nicht das, was in Wahrheit ist? Und dass man das immer wieder fühlt, dass es diese Wahrheit, diese viel zitierte, überhaupt nicht gibt, das finde ich wahnsinnig befreiend.
Ich auch. Also ich finde das total so entlastend. Und wenn wir dann irgendwie doch in ein Streitgespräch kommen oder so, dass wir gar nicht danach suchen und darauf beharren müssen, sondern einfach uns daran erinnern, es gibt nicht die Wahrheit, du siehst ein Stück, ich sehe ein Stück und vielleicht können wir irgendwie in der Mitte uns treffen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay. Ich respektiere das, solange natürlich Menschen nicht drunter leiden. Ne?
Ja. Ich habe gerade was Lustiges erlebt, genau zu dem Thema. Ich war gerade beim Sport und habe so Smalltalk mit einer fremden Frau gemacht und sie hat gesagt, oh, ich fahre heute raus aus der Stadt, ich fahre von der Hitze weg. Und meine Wahrnehmung ist, oh Gott, endlich ist es mal warm in diesem Sommer. Meine Wahrnehmung ist eine völlig andere und wir leben in der gleichen Stadt und haben das gleiche Wetter und die gleiche Temperaturanzeige und sie flüchtet vor der Hitze und ich bin so, oh Gott, endlich muss ich nicht frieren, endlich habe ich keine Ahnung, eine Strickjacke an oder so, sondern einfach nur ein T-Shirt. Endlich. Also wie machen wir denn das? Wir haben ja eben schon erzählt, wir konstruieren Realität unter anderem mit unseren Gedanken. Aber wie funktioniert denn das so?
Also in allererster Linie nehmen wir unsere Umwelt natürlich durch unsere Sinnesorgane wahr. Wir hören, wir sehen, ja, wir machen Erfahrungen. Und da, das mache ich manchmal auch als Übung mit den Patientinnen, dass wir uns wirklich bewusst werden, was nehme ich denn wirklich wahr und wo ist da die Interpretation? Und wenn man wirklich ganz genau guckt, wahrscheinlich ist in jedem, was wir sehen, ein Anteil von Interpretation drin, denn wir gleichen ja diese Informationen immer mit Vorerfahrungen ab. Aber da kann uns die Achtsamkeit auch ganz wundervoll helfen, weil wir beispielsweise bei einem Spaziergang im Wald, wenn wir die Vögel hören oder den Geruch des Waldes, wirklich dabei bleiben können. Und immer wenn wir merken, hey, wir driften dann wieder ab in irgendwelche Kategorien der Bewertung, üben wir uns wieder zurück zu diesen Sinneswahrnehmungen zu kommen. Weil das ist wirklich so die Basis. Wir sind quasi, haben unsere Antennen und so gelangen die Informationen in uns rein. Und so, natürlich ohne diese Informationen könnten wir ja nichts herstellen, kein Bild von der Welt. Da fängt es an, aber da ist ja schon auch durch Verzerrungen, dass wir zum Beispiel eher dazu geneigt sind, dieser Negativitätsbias negative Informationen zu konsumieren. Da fängt ja schon die ganze Geschichte an, wo es problematisch werden könnte.
Und auch das, was wir sonst so aufnehmen in unserer Freizeit, also auch was unsere Freunde sagen, ne, was unsere Eltern sagen, keine Ahnung, die Nachbarn, die KollegInnen oder wer auch immer, wenn die ganze Zeit bestimmte Sachen sagen, dann sickert es in unser Bewusstsein und wir gucken, ob wir dafür Beweise finden in der Realität um uns rum, ne?
Genau, ja, wir suchen nach Bestätigung, so funktionieren wir Menschen. Und nachdem wir all diese Informationen dann wahrgenommen haben, bilden wir, und das gehört wirklich zu der Entwicklung des Menschen dazu, sogenannte kognitive Schemata. Das sind so mentale Strukturen. Und da habe ich eine Theorie von Jean Piaget mitgebracht. Der war Schweizer Biologe und auch Psychologe und wirklich Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie. Und laut seiner Theorie ist es so, dass wir kontinuierlich im Prozess des Lernens sind. Also wenn wir was konstruieren, ein Bild über die Welt ist es ja eigentlich auch ein Lernprozess. Wir lernen Neues, ja. Und wir Menschen machen Erfahrungen und gleichen das dann immer wieder ab mit vorhandenen Gedankenmustern. Und er spricht da von zwei zentralen Begriffen, die da wichtig sind. Einmal Assimilation und Akkommodation. Assimilation, das heißt quasi auf Französisch Abgleichung. Wenn wir neues Wissen oder Erfahrungen machen und das passt zu unseren vorhandenen Denkschemata, dann integrieren wir das einfach. Das ist eine neue Erfahrung und wir erweitern quasi unser Wissen so ein bisschen. Ich nehme mal direkt gleich ein Beispiel, damit das plastisch wird. Zum Beispiel, ein Kind hat gelernt, dass ein Hund ein vierbeiniges Tier ist und das hat Fell. Und wenn dann das Kind einen anderen Hund sieht, obwohl es eine andere Fellfarbe hat, denkt es, aha, stimmt, ja, vier Beine, Fell, wow, wow, Hund. Okay, passt in das Schema, ist ein Hund, ne? Dann gibt es einen anderen Prozess, der heißt Akkommodation, also auf Französisch heißt es Anpassung. Das tritt ein, wenn wir eine neue Erfahrung machen und die passt nicht zu unserem bestehenden Schemata. Und in diesem Fall müssen wir quasi unser vorhandenes Schema verändern. Und das fördert natürlich neues Denken, neue Verhaltensweisen und neue Schemata entstehen. Also in dem Fall wäre es, das Kind sieht zum ersten Mal im Leben eine Katze und denkt, naja, hat Fell, vier Beine, aber verhält sich irgendwie so ganz anders als der Hund. Und deshalb muss es das neue Schema bilden, das kann nicht ein Hund sein, sondern es muss eine Katze sein. Also, und so gehen wir wirklich durch die Welt und lernen. Ja. Diese beiden Prozesse sind wichtig für den Lernprozess und wie wir unsere Welt konstruieren. Also nicht das eine ist besser als das andere. Sie müssen auch im Gleichgewicht sein. Das ist sehr, sehr wichtig, aber wir können uns dessen bewusst werden, weil wir lernen natürlich nie aus. Also man kann das bei Kindern super schön beobachten, aber auch wir als Erwachsene. Ne? Also wann challengen wir uns oder wann geben wir uns die Chance, einfach ein neues Schema zu bilden und nicht immer nur alles in das Alte zu integrieren, sondern zu sagen, okay, das passt nicht, da muss was Neues her, damit wir auch andere Lösungen finden.
Also Assimilation ist das, was wir immer machen, damit unser Gehirn Energie spart. Unser Gehirn will ja Energie sparen, das will alles so einfach wie möglich haben. Logisch, weil wenn wir jeden Tag neu Fahrradfahren lernen würden, wären wir immer völlig exhausted. Wenn wir jedes Mal wieder alles neu denken und neu lernen müssten, dann würden wir sehr gut und sehr schnell einschlafen wahrscheinlich, weil das so anstrengend ist. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen bestimmte Dinge, ne, Autofahren, Fahrradfahren, Kochen, weiß der Teufel, einen Podcast aufnehmen in unserem Fall. Das geht ja jetzt relativ gut uns von der Hand, so, weil wir es schon eben seit fast 4 Jahren machen. Das ist also Assimilation, ne?
Genau, wenn wir so ein Set von Verhaltensweisen haben und wir können das dann integrieren, richtig.
Und Akkommodation ist das, was uns quasi wachsen lässt und wo wir eben quasi das, von dem wir glauben, es zu kennen, wieder dekonstruieren können.
Genau, ja. Wir müssen was Neues. Das passt irgendwie nicht. Das ist halt eben kein Hund, sondern das ist eine Katze, ja. Und das ist immer diese Einladung. Ich habe auch schon gelesen, da andere haben gesagt, das ist dann wirklich dieses Feld, wo wir ins persönliche Wachstum natürlich gehen, ne? Wo wir neue Bedeutung auch schaffen müssen, ne?
Und wir können aber Akkommodation selbst fördern. Wir können uns ja selbst dafür entscheiden, okay, ey, heute mache ich mal richtig krass Akkommodation.
Ja, ich finde, also ganz konkrete Übungen wären zum Beispiel, dass wir versuchen, Routinen zu durchbrechen. Also wir hatten ja auch schon eine Folge zur Routine in der Vergangenheit und wissen, dass es, wie du eben ja schon sagtest, auch Energie spart. Das gibt uns auch Sicherheit. Wir wissen, wir kennen das schon, das ist unsere Komfortzone. Aber wenn wir literally sagen, wir gehen neue Wege, wir machen es heute mal anders. Wir probieren uns in einer neuen Umwelt aus, weil das geht ja in Interaktion mit uns. Wir reagieren auf die neue Umwelt und lernen ganz viel und sehen dann Dinge ganz, ganz anders. Also das wäre das Naheliegendste zu sagen, hey, ich mache mal heute eine Akkommodationstag, Routinen-Challenge. Ich mache mal alles ein bisschen anders. Sei es, dass ich nicht mit meiner nicht dominanten Hand esse oder so, beispielsweise, oder mich mal ganz woanders hinsetze. Ja?
Absolut. Ich beschäftige mich ja immer mit Neuroplastizität, also dass wir unser Gehirn formen mit dem, was wir tun. Und da kommt immer wieder das mit dem Zähneputzen, mit der nicht dominanten Hand Zähneputzen und auch immer wieder neue Wege gehen. Auf dem Weg heute übrigens hier zum Studio habe ich akkommodiert, ohne es zu wollen. Ich bin irgendwie eine Straße zu früh abgebogen und war wirklich in der Straße, wo ich noch nie war. Ja. Ich war so, ach du liebe Güte, wo bin ich? Aber hier ist ganz schön. Also das funktioniert tatsächlich schon auch, weil diese kleinen Momente im Alltag ja schon eine Irritation sind, ne?
Ja, und das regt unser Gehirn an. Also was ich manchmal mit meinem Freund mache, ist, wir joggen Teilstrecken rückwärts. Cool. Sieht total bekloppt aus, aber macht das auf einem, man kann das gut am Fluss da so machen. So bei uns, da ist so ein Weg, der sehr, sehr gerade ist und das ist sehr, sehr sicher. Und wenn nicht sehr viele Leute sind, und ich lieb's ja, also wir lieben es einfach, das ist so cool.
Ist das witzig, ja, sehr gut. Ja. Sehr gut, ja, und wenn man das aber auf dem Schirm hat, dann kann man sich da immer wieder, stören quasi selbst. Stören ist ja ein unangenehmes Wort, aber das Gehirn, das so faul ist und Energie sparen will, das zu stören, sein eigenes, ne?
Ja, genau, und ja.
Und dann, genau, Sprache und Kommunikation ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Ich habe es eben gesagt, wenn wir mit den Nachbarn, den Kolleginnen oder den, keine Ahnung, Muttis im Kindergarten oder weiß der Teufel, mit wem man so redet, mit irgendwelchen Leuten. Und da ist immer die Frage, was sagen die so? Was bedeutet das für die Konstruktion meiner Realität?
Ja, es gibt uns natürlich Futter quasi für ein bestimmtes Bild. Wenn wir den ganzen Tag über nur hören, wie schrecklich alles ist, dass es keine Lösungen mehr gibt, ja, dann wird das unterbewusst in unseren Körper reinsickern und so bildet sich dann etwas einfach, ne? Und deshalb finde ich es ja so wichtig, dass wir achtsam mit Informationen umgehen, ganz bewusst umgehen, zu überlegen, was nährt mich, was zehrt an mir, dass wir quasi unseren Bodyguard wieder hervorholen, der auf unseren Geist einfach auch aufpasst, weil das ist eine Form von Nahrung, die uns gegebenenfalls gar nicht gut tun kann. Und da halt weise vorzugehen, das bedeutet nicht, dass wir uns abschotten vor schlechten Informationen, aber wohl dosiert und so angemessen und eben nicht nur hören, wie geklatscht und getratscht wird. Also das ist etwas, was ich ganz deutlich gemerkt habe als, ich würde sagen, als Vorteil, als Frucht der Achtsamkeitspraxis, dass ich sehr allergisch auf Klatschen und Tratschen reagiere. Also weil ich kann dem nichts abgewinnen und wenn Leute dann irgendwie sowas sagen, dann denke ich irgendwie so, du weißt ja nicht, ob es so ist, ja. Oder wenn Leute nicht dabei sind und für sich selbst sprechen können. Und das ist dann immer so eine Achtsamkeitsglocke, die ich dann höre, wenn da irgendjemand anfängt, dass ich sage: nicht so mein Ding.
Ja. Ich habe das aber auch total krass bei so Sprüchen wie, na, ist ja so. Jemand sagt irgendwas, meistens negativ, und das ist dann gefolgt von, na, ist ja so. So nach dem Motto, dass man den anderen davon überzeugen muss, dass es ja wirklich so ist. Und gerade im Sinne des Konstruktivismus will ich immer sagen, ja, oder vielleicht nicht.
Ja, genau.
Also man macht sich dann halt super unbeliebt, aber ne, man sagt so, ja, und das kann man ja heutzutage nicht mehr und das ist ja schlecht heutzutage und das geht ja nicht und so weiter. Na, ist ja so. Und ich denke dann immer, okay, habe ich jetzt gerade Zeit, Energie und Muße, darauf zu antworten, was ich wirklich denke, oder muss ich jetzt einfach weiter?
Ja, es ist halt auch immer so ein Totschlagargument und das sind ja viele Dinge, so irgendwie diese Verallgemeinung wie immer oder nie oder so, ne? Also wenn Patienten mir auch sagen, so, ich habe das nie gekonnt oder so, dann sage ich auch immer so, noch nicht, also sie konnten es noch nicht, ne? Und das macht wirklich einen Unterschied in unserer Wahrnehmung, oder wenn wir sagen, ja, das ist so absurd, das ist so komisch. Nein, nicht das ist absurd, sondern ich halte es in diesem Moment, in dieser Situation für absurd. Und diese kleinen Veränderungen, die können unsere Wahrnehmung schon verändern und wir handeln dann anders. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, je nachdem, wie wir Wörter wahrnehmen, ja, dass wir es anders bewerten oder so. Und das ist achtsames Sprechen, achtsame Sprache, dass wir uns dessen bewusst werden, was hat das für eine Wirkung auf uns und auf andere und mit welcher Absicht sprechen wir eigentlich? Ne? Was möchten wir eigentlich erreichen? Möchten wir helfen, wohlwollend sein oder eben trennen und spalten und extrem emotional sein und sehr dramatisch? Also das geht ja auch. Ja.
Und wollen wir Angst und Pessimismus verbreiten mit dem, was wir sagen oder nicht. Wir wollen außerdem über soziale Interaktion eben genau sprechen, weil das ist ja genau das, also wenn wir mit jemandem reden und auch den kulturellen Kontext. Ich habe am Wochenende so einen schönen Satz gelesen, People shape culture, culture shapes people. Also wir formen ja die Kultur um uns herum mit dem, was wir sagen und wie wir handeln, wie wir denken und was wir tun. Aber die Kultur wiederum, die formt ja auch uns. Wir sind ja alle so, wie wir sind, auch weil wir in diesem Kulturkreis gerade sind, in dem wir gerade sind.
Unbedingt. Das ist sehr, sehr wechselseitig und sich dessen bewusst zu werden, finde ich auch so spannend. Und wir sehen das ja auch, wie Normen sich verändern, wenn in der Kultur sich was verändert. Also zum Beispiel die Rolle der Frau. Wir sind noch nicht am Ende gelangt, aber was es da alles für Verbote gab, ne? Begrenzte Möglichkeiten zu arbeiten. Auch in der Psychotherapie oder Psychiatrie, ne? Da gab es Diagnosen, die wären heute undenkbar. Also zum Beispiel, dass Homosexualität mal eine Erkrankung war oder so, ja. Zum Glück gab es da so einen Paradigmenwechsel, aber diese Normen oder wie eine Kultur über etwas denkt, das hat einen Einfluss auf unser individuelles Denken und wie wir uns fühlen und wie wir uns verhalten. Und da immer kritisch zu gucken, ist das denn wirklich so? Kann man nicht eine andere Perspektive einnehmen oder sich wirklich zu challengen, wie werden wir in 50 Jahren darüber denken? Werden wir denken, was ist mit denen los gewesen? Warum haben die gedacht, es gäbe, also Teile, keine Klimakrise oder so, ne? Also sowas zum Beispiel.
Ja, und das kann man immer ganz schön mit dem Blick in Geschichtsbücher. Ich liebe ja geschichtliche Filme und Serien und Bücher. Wie haben die Menschen damals gelebt? Was war die Überzeugung vor 10 Jahren, aber auch vor 50, 100, wie auch immer? Ich finde das super interessant. Und da wird mal so klar, was damals so normal war. Mhm. Und dass das jetzt nicht mehr normal ist, dass bei uns jetzt andere Sachen normal sind und dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, alles in Frage zu stellen. Also wirklich, ich meine tatsächlich alles. Also warum fährt dieser Bus jetzt genau hier lang und nicht woanders lang, wenn woanders lang besser wäre? So, dann kann man ja mal fragen bei seinen öffentlichen Verkehrsbetrieben, warum dieser Bus jetzt ausgerechnet hier lang fahren muss. Ich habe gerade ein Video gesehen bei Social Media, dass ein 16-Jähriger in Berlin eine neue Buslinie quasi erfunden hat und die fährt jetzt tatsächlich auch, weil da fehlte eine und deswegen kam mir gerade dieses Beispiel in den Sinn. Wir können tatsächlich und sollten eben im Sinne des Konstruktivismus wirklich alles hinterfragen. Ich habe das gemacht, als meine Kinder sehr, sehr klein waren. Dann fragen die ja immer, warum ist das so, Mama? Und die Antwort ist, weil irgendjemand sich das irgendwann mal so ausgedacht hat. Das ist ja nicht so, dass dieser Bus da so fährt, weil Gott das so will oder weil die Natur das so will und der Bus da gewachsen ist oder so. Wir haben uns das alles, was wir gerade um uns sehen, die ganze Zivilisation in Anführungszeichen, haben wir uns ja ausgedacht. Das heißt, wir können sie ja wieder neu denken und neu konstruieren. Und dabei kann uns die Achtsamkeit ja auch helfen.
Ja, unbedingt. Und um noch ein anderes Beispiel zu nennen, es ist manchmal so schwer für uns, das so zu beschreiben oder alles zu hinterfragen, weil wir so gewöhnt daran sind, ne? Weil es so ein Automatismus ist. Und gerade in kulturvergleichenden Wissenschaften oder so, da habe ich mal ein Beispiel gesehen, da war so ein Bild, ne? Und ein Fisch schwamm da herum und dann die Frage, was ist eigentlich Wasser? Es ist so schwer, das für den Fisch zu sagen, weil der ja die ganze Zeit in diesem Wasser ist, ne? Und deshalb denke ich, ist Achtsamkeit so hilfreich, wenn wir uns trotzdem bewusst werden, obwohl alles so bekannt ist, ich habe das schon gesehen, 100-mal gemacht oder so, trotzdem zu beschreiben und nochmal mit so einem Anfängergeist drauf zu gucken, was ist das? Und dann können wir auch die Dinge noch eher hinterfragen, finde ich.
Und das Wasser ist in unserem Fall ja unsere Kultur und unsere Sprache. Beides. Ja. Das ist ja so, wenn wir jetzt sagen, aha, du sprichst Deutsch, dann ist so, ja, mache ich ja die ganze Zeit mit dir. So, also wir hinterfragen das ja nicht, dass wenn wir eine andere Sprache sprechen, wir dann ja auch anders denken. Also du sprichst ja 3, ne?
Genau.
Und da gibt es ja völlig verschiedene Formulierungen, die wiederum andere Gefühle auslösen und Wörter für andere Gefühle, ne?
Total. Also ein Beispiel ist im Vietnamesischen, da gibt es kein so ein Du oder Ich, sondern man muss immer so gucken, okay, ich bin weiblich, die Person ist männlich, ist sie jetzt älter als meine Eltern, dann würde ich sagen irgendwie so Onkel oder ist es irgendwie so jemand in meinem Alter. Also ich bin direkt in Beziehung mit der Person, wenn ich sie anspreche. Und das hat natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Ich fühle mich so, als ob ich irgendwie so Familie mit allen wäre, weil es kein dieses separate Du oder Ich gibt oder in dem Sinne auch kein Sie. Ja, das ist ein großes Beispiel.
Das ist super interessant, weil wir als Deutsche, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das. Ja. Es ist wie der Fisch, der sagt, was ist Wasser? So ist es, wenn du mir das beschreibst, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich spreche Englisch und ein bisschen Spanisch und ansonsten Deutsch und deswegen, und auch im Spanischen gibt es ja Tu und Yo und so. Deswegen, dieses Konzept, was du eben beschrieben hast, ist super interessant. Und das zeigt wieder, dass wir unsere Welt formen, je nachdem auch, welche Sprache wir sprechen, je nachdem, wie wir denken, wie wir fühlen, in welcher Kultur wir uns befinden und wenn man da auch immer wieder hinterfragt, aha, das ist aber ja nur in meinem Kulturkreis so oder aha, warum ist denn das so oder so, dann ist das ja schon Achtsamkeit auch. Also wir können uns ja von all dem, was wir tun und denken, auch defusionieren, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Also genau wie du eben gesagt hast, anstatt zu sagen, das ist absurd, kann man immer sagen, ich finde das absurd gerade oder ich denke, ich würde das ablehnen oder so.
Genau, ja. Wir nehmen da ein bisschen ein Stück Distanz rein, dass der Gedanke auch ein bisschen weniger Einfluss direkt auf unser Handeln hat. Oder was auch hilft, ist, sich selbst so als Kontext zu betrachten. Das ist so ein wichtiger Pfeiler aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie, dass man immer wieder sieht, okay, ich konstruiere mir mein Selbst, indem ich irgendwie bestimmte Sätze habe oder so oder Erfahrungen oder so. Und wenn ich irgendwie sehe, das ist alles so im Fluss, ne? Also es ist nicht etwas Festes, was für immer in Stein gemeißelt ist, kann das sehr helfen. Und da gibt es so Metaphern wie zum Beispiel, ja, man fühlt sich selbst so als Gasthaus oder so und dann kommen verschiedene Gäste, die bleiben manchmal ein bisschen länger oder auch kürzer, aber man selbst ist noch das Haus, ja.
Das finde ich so schön. Das habe ich auch mit den Gefühlen in einer Meditation selber mal so gemacht. Also dieses Beschäftigen mit Konstruktivismus und Achtsamkeit hat auch ein bisschen was, finde ich, mit Weisheit zu tun. Also das ist ja so dieses Weise sein und Wissen, dass die Realität nicht die Realität ist, die ich sehe, die du siehst und so weiter. Also so wie du die Welt wahrnimmst, ist es anders, als ich das tue. Und wenn man das immer wieder fühlt, also nicht nur denkt und intellektuell wahrnimmt, sondern tatsächlich auch fühlt, dann glaube ich, kann das ein ganz großer Beitrag tatsächlich zum Frieden zwischen uns allen beitragen. Weil Kriege werden ja geführt, weil diese Komponente nicht stattfindet. Also keiner kann ein anderes Land angreifen und Menschen töten, wenn er so denkt. Das ist einfach nicht möglich. Sondern das ist nur möglich in diesem Ich-habe-Recht-Modus. Und der wiederum ist das Gegenteil von dem achtsamen Konstruktivismus-Modus. Du hast eine Studie auch mitgebracht, apropos Weisheit.
Genau, das ist eine Studie, die die Effekte von einem Achtsamkeitstraining auf Weisheit bei GrundschullehrerInnen untersucht hat. Das ist eine kleine Studie 2019 von Bowyer et al. Was ich so spannend fand darin, dass es im Kontext von Schule durchgeführt wurde, ist ja auch so, in der Schule gibt es sehr viele so Stereotype oder so eine Erwartungseffekte. Man denkt, okay, Schüler heißt so und so Vorname, dann wird er nicht besonders hell sein oder so und dann gibt es irgendwie eine schlechte Note. Also ganz unterbewusste Dinge, die echt heftig sind. Und da kann das sehr spannend sein. Ne? Und da auch der Ausgangspunkt, das waren LehrerInnen, die natürlich auch sehr viele spontane Interaktionen mit ihren Schülern haben und auch viel schnell Entscheidungen treffen müssen, beispielsweise die Bewertung. Und deshalb wollten sie gucken, hat das vielleicht eine Auswirkung auch auf die Perspektivübernahme, Emotionsregulation und diese praktische Weisheit im Alltag, also solch ein Achtsamkeitstraining. Und diese LehrerInnen sollten dann für 6 Wochen an einem Online-Achtsamkurs teilnehmen, haben dann ganz Basis-Achtsamkeitsmeditation gelernt, auch Umgang mit Emotionen und auch positive oder ich sag mal heilsame Emotionen zu kultivieren, wie Dankbarkeit, Freude und Mitgefühl. Und im Ergebnis zeigte sich, nach dem Training gab es eine Verbesserung der Achtsamkeit und auch eine Steigerung der subjektiv wahrgenommenen Weisheit. Und dass sie sich sicherer fühlten, Entscheidungen in unsicheren Situationen zu fällen. Und diese Effekte waren auch nach einem Jahr noch nachweisbar.
Und du hast natürlich auch Übungen für uns mitgebracht, weil wir haben ja gesagt, am Ende gibt es immer eine kleine Meditation, eine kleine Übung. Aber es gibt auch so Übungen, ne? Ich habe ja schon auch eben gesagt, so ein paar Gedankenübungen, so ein paar Fragen, die man sich immer stellen kann. Auch wenn man selber gerade vielleicht wütend ist mit jemandem oder selbst wenn man gestresst ist. Ich war neulich wieder gestresst und habe mich gefragt, ja, aber ist das wirklich wahr? Also bist du wirklich gestresst oder ist das jetzt nur so ein kurzer Impuls und der fliegt gleich wieder weg? Und tatsächlich, es gab eigentlich gar keinen Grund, gestresst zu sein. Und wenn man da so ein bisschen wie eine Drohne mal wieder immer hochfliegt über sich selbst und sich selber von oben auf sich runterguckt und sagt, ist das jetzt wirklich ein Grund, irgendwie schlechte Laune zu haben oder gestresst zu sein oder mit diesem Gestresstsein irgendwie das Immunsystem zu schwächen oder so? Und dann ist die Antwort meistens nein. Also bei so kleinen alltäglichen Sachen natürlich. Jetzt nicht bei den großen, krassen Sachen, ist mir schon klar. Aber so, ne, wir haben ja, ich meine, der Alltag ist ja das, was unser Leben letztlich ausmacht. Und wenn wir da immer wieder hochfliegen, metaphorisch über uns, ja, kreisen und dann sagen, ach naja, vielleicht ist das alles ein bisschen anders konstruiert auch vielleicht. Du hast auch noch Übungen dabei.
Ja, so eine Technik zum Beispiel, das ist das zirkuläre Fragen. Das ist so, gehört zum Standardrepertoire der systemischen Therapie und die hat als theoretische Grundlage unter anderem auch den Konstruktivismus. So ein prominenter Vertreter wäre zum Beispiel Paul Watzlawick, der hat auch ganz viele Bücher geschrieben, die sehr lesenswert sind. Und Ziel ist es bei diesen zirkulären Fragen quasi Interaktionsmuster so zu erspüren, Perspektiven und auch Dynamiken besser zu erkennen innerhalb eines Systems. Und das ist so, das ist wirklich eine Intervention, die in der Therapie dann auch durchgeführt wird mit dem Klienten, dass der Klient immer wieder in so eine Beobachterperspektive kommt. Also statt zum Beispiel die Person zu fragen, wie fühlen sie sich eigentlich, würde man dann eher fragen, wie diese Gefühle vielleicht auch auf andere Personen gewirkt haben oder wie die das wahrgenommen haben. Ne? Oder zum Beispiel, anstatt sich eine Liste von Symptomen nennen zu lassen, beispielsweise bei einer Depression, würde man dann eher fragen, wie würde denn die Familie das beschreiben, was sie so sieht oder welche Beobachtungen haben andere gemacht oder wie haben sie darauf reagiert. Also zum Beispiel, wenn X irgendwas tut, was Y aufregt, wie würde sich denn eigentlich Z verhalten? Ne? Oder wenn Z das Problem noch aktiv herbeiführen würde, was müsste er dann tun? Wir weiten das quasi auf, nur um nicht nur diese subjektive, diese eigene Wahrnehmung zu sehen, sondern wir weiten das auf das ganze System aus und wir sind halt soziale Wesen. Es macht natürlich total Sinn, dass wir auch die Bedeutung und die Sichtweise von anderen sehen und das kann manchmal schon sehr, sehr hilfreich sein. So, stimmt, irgendwie habe ich die ganze Zeit gesagt, ich hätte das irgendwie, aber eine andere Person denkt ja ganz anders da drüber.
Oh, aber manchmal kann das tatsächlich ja auch die Quelle für all den Stress sein, oder? Also ich kenne auch Leute, die tatsächlich ganz viel damit beschäftigt sind, was X eigentlich denkt, wenn Y was sagt und wenn ich was mache und so weiter. Und die sind dann sehr viel in diesem Modus drin, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was die anderen eigentlich über irgendwas denken.
Ja, da gilt natürlich auch immer, es ist eine Methode, die wir haben und die sollte man natürlich nicht immer anwenden, also ein weises, ein bewusstes Anwenden, ne? Wenn jemand nur darauf bedacht ist, wie die Außenwirkung ist und ganz wenig im Kontakt mit sich selbst, dann ist das nicht so, natürlich nicht hilfreich.
Und dann ist natürlich auch eine schöne Idee, immer wieder zu fragen, was würde ich denn über die Situation denken, wenn ich voller Liebe wäre? Also, weil ich liebe diese Beispiele, die ich oft gelesen habe. Eine Situation, wenn man verliebt ist, ist eine ganz andere, als wenn man nicht verliebt ist. Und dieses Bild ist in meinem Gehirn haften geblieben. Weil zum Beispiel ganz klassisch, ja, wenn es regnet, sind wir nass, wir sind genervt, bla bla bla. Wenn man krass verliebt ist, ist es die romantischste Szene in der Rom-Com, wenn man im Regen küsst. Ne? Das ist jetzt nur eine total banale, ein total banales Beispiel. Aber weißt du, was ich meine? Immer wieder zu gucken,
total.
Was wäre denn, wenn ich jetzt vor Liebe für diesen Fremden wäre oder diese Situation oder das, was ich hier tue oder was auch immer.
Ja, und das kann, wir müssen uns ja nicht 100% dann dementsprechend verhalten, aber schon ein kleiner Schritt in eine andere Richtung. Also wenn wir entweder total sauer wären oder wir stellen uns vor, was wäre, wenn ich jetzt total verliebt wäre, dann wäre ich vielleicht nachsichtiger und dann muss ich ja nicht 100%ig nachsichtig, ich sage, ich verzeihe dem sofort, aber ja. 2-3 Schritte in die Richtung würden schon die ganze Situation aufladen und dann kommen wir zu etwas, was ich so wichtig finde, ist, wenn wir selbst bei uns dann anfangen, wir können unsere Umwelt auch verändern. Also das schlägt wirklich Wellen, wenn wir mehr vergeben können, verzeihen können. Natürlich auch klug Grenzen setzen. Das heißt nicht, wenn wir vergeben, dass wir alles gutheißen. Aber das wirkt auch auf andere und andere können dadurch auch inspiriert werden und denken, wow, so hätte ich nicht reagiert. Aber wie denkt denn die Person oder was muss die für ein Mindset haben? Das will ich auch. Ja.
Und gelassener sein. Oh Gott, eine Anekdote noch. Ich war in einem Telekommunikationsladen vor einem Jahr oder so und habe mir ein neues Telefon geholt und musste das da einrichten. Ne? Und man muss doch 48 Zettel unterschreiben und so. Und der Typ, also es gab da zwei Leute, die gearbeitet haben. Eine Frau, die war für mich zuständig und neben uns stand so ein Typ, der hat die anderen Leute da bedient. Und der hat sich die ganze Zeit aufgeregt über alle. Der war wirklich, ich stand da, keine Ahnung, eine halbe Stunde, wie lange dieses Prozedere dauert. Ne? Und der war die ganze Zeit auf 180 und ich habe so versucht, ihn so ein bisschen zu necken und nett und so und meinte, du kannst den Job aber nicht lange machen, ne? Weil dann kriegst du irgendwann einen Herzinfarkt. Und zwar, also wenn du jeden Tag 8 Stunden dich so aufregst, geht das recht schnell. Und er so, ich kann nicht anders. Die sind schuld. Die machen mich fertig. Die regen mich alle auf. Die haben alle so dumme Fragen und so weiter. Und ich war immer so, nein, aber das ist doch in dir. Also ja, mag ja sein, dass die dumme Fragen haben. Die kennen sich halt nicht mit all diesen Sachen aus, mit denen du dich auskennst. Das ist ja kein Grund, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Nein, da war auch kein Drankommen. Er war einfach fest davon überzeugt, er müsse sich in seinem Beruf jeden Tag 8 Stunden genau so aufregen. Und er hat nicht eingesehen, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt.
Ach, der arme Mensch. Ja, also wir haben möge auch er bald, so. Ja, möge er bald seine Sichtweise ändern.
Ja, ich
zu seinen
hoffe
Gunsten.
Auch. Ich hoffe auch. Also, weil wir haben ja so ein bisschen rumgefrotzelt und so. Und aber er war, nein, das ist so, das muss so. Das war interessant. Und Journaling hast du uns auch noch eine Übung mitgebracht.
Unbedingt schreiben hilft uns doch so sehr, überhaupt Abstand zu bekommen, unsere Gedanken zu sortieren. Ich zitiere dich. Wir können uns auch Fragen stellen, ne, wenn wir eine bestimmte Situation haben, die schwierig war, dass wir sagen, okay, ich schreibe diese ganze Geschichte, diese ganze Erzählung in retrospektiv aus. Also wie würde ich das in der Zukunft sehen? Ne? Also in 10 Jahren da drauf schauen, ne? Rückblickend nochmal. Oder wie würde eine andere Person das sehen? Eine sehr wohlwollende Person, meine beste Freundin zum Beispiel oder so. Und so zwingen wir uns wirklich eine andere Sicht, eine andere Perspektive, eine andere Realität zu kreieren.
Und dazu hast du uns auch eine Übung mitgebracht. Dann sag ich jetzt wie immer, macht es euch bequem, setzt euch gerade hin oder legt euch hin oder, weiß nicht, kann man die auch im Gehen machen, als Gehmeditation oder so?
Why not? Also ist ja, genau, wir wollen ja nichts in Stein meißeln. Macht das so passend für euch, ja.
Also vielleicht, wenn ihr auch spazieren geht, weil wir kriegen ab und zu mal E-Mails von euch, da sagen uns Leute, ich höre euch so gerne, wenn ich mit meinem Hund rausgehe. Also es könnte ja sein, dass ihr jetzt gerade mit eurem Hund unterwegs seid, dann könnt ihr diese Übung quasi auch als Gehmeditation machen oder euch aufbewahren für später, wenn ihr wieder cozy, gemütlich irgendwo in einem Sofa sitzt oder auf einem Sofa oder in einem Bett liegt. Dann wie immer bedanke ich mich bei dir, Mayhung.
Und danke dir.
Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage bitteschön.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position kannst du deinem Geist und deinem Körper helfen, zur Ruhe zu kommen. Wenn du aber liegen magst oder dich bewegen magst, ist das auch in Ordnung. Ich werde nun Sätze vorlesen, die dich durch die Meditation führen werden. Falls du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Diese Meditation ist inspiriert von den Kerngedanken des Konstruktivismus, die besagen, dass unsere Realität durch unsere Wahrnehmungen und Interpretationen konstruiert wird. Diese Übung lädt dich ein, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die Art und Weise zu erkunden, wie wir wahrnehmen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Ich lade dich nun ein, dir eine Situation in Erinnerung zu rufen, in der du eine andere Sichtweise als dein Gegenüber hattest. Vielleicht war es ein kleiner Konflikt. Suche dir für diese Übung eine leichte bis mittelschwere Situation aus, die dich nicht so sehr belastet. Stell dir das Ereignis vor deinem inneren Auge vor und beobachte, wie du es wahrgenommen hast. Einatmend bin ich mit der Situation in Kontakt, in der ich eine andere Sichtweise hatte. Ausatmend bin ich in Kontakt mit meinen Gefühlen und Gedanken in dieser Situation. Einatmend erinnere ich mich daran, dass Gedanken und Gefühle vorübergehende Ereignisse sind. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass sie mich wie ein Gast besuchen kommen. Sie kommen und sie gehen wieder. Einatmend nehme ich die Perspektive einer dritten Person ein. Das kann jemand sein, der vor Ort war, oder eine andere Person. Vielleicht sogar eine fremde Person, die auf der anderen Straßenseite des Gesprächs war. Ausatmend bin ich in Kontakt mit den Gedanken, Gefühlen und Beobachtungen dieser dritten Person. Einatmend erinnere ich mich daran, dass meine Sicht auf alles nur eine Perspektive von vielen ist. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass Gedanken, Gefühle, Meinungen und Einstellungen vergänglich und relativ sind. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komme wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.